Schönen guten Abend, recht herzlich willkommen im Kepler-Salon zu einer, möchte ich fast sagen, zu einer Fortsetzung von Abraham bis Ziegenkäse. Ich freue mich sehr, heute heißt es Rose, Kurt und Koni. Was das genau heißt, das werden wir dann erfahren. Ich möchte jetzt ein paar Worte sagen zum Kepler-Salon, für die, die noch nicht da gewesen sind, zum Ablauf und so weiter. Also der Kepler-Salon ist bei freiem Eintritt und damit das so bleibt, wollen wir unseren Subventionsgebern herzlich danken, Stadt und Land. Es gibt auch noch Förderer und es gibt den Verein Freunde Kepler-Salon. Und falls Sie den Kepler-Salon unterstützen möchten, bitte werden Sie Mitglied. Wir können nicht genug Mitglieder und Spender haben, damit wir den Kepler-Salon sozusagen weiterführen können. Er läuft ja immerhin jetzt schon in das siebte Jahr. Das ist schon sehr, sehr erfreulich. Ja, Kepler-Salon ist ein Salon. Sie können jederzeit aufstehen und an die Bar gehen und sich etwas zu trinken holen, falls es zu trocken oder zu heiß wird. Die Bar wird betrieben von Wirt am Graben. Auch nachher kann man bis 10 Uhr an der Bar sich noch aufhalten. Es ist, jeder Kepler-Salon wird aufgezeichnet und wenn Sie Fragen haben anschließend oder während des Vortrags, dann geben Sie mir ein Zeichen und dann bekommen Sie das Mikro. Nicht, weil die Akustik so schlecht ist, sondern dann, weil sie ist nicht schlecht, aber damit man auch Ihre Fragen am Video oder bei der Aufnahme versteht und hören kann. Es wird auch heute aufgezeichnet, der Kepler-Salon, und er wird im Dorf-TV zu sehen sein. Ja, Rose, Kurt und Koni, Menschen, die als Erwachsene lesen und schreiben gelernt haben. Es ist ein Dokumentarfilm und dazu möchte ich gerne vorstellen, die Vortragenden. Zu meiner Linken gleich ist Frau Sonja Muckenhuber. Sie ist Leiterin des Instituts für Bildungsentwicklung in Linz, das sogenannte BIL. Sie ist Soziologin und absolvierte eine Ausbildung zur Trainerin für Alphabetisierung und Basisbildung am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, dem BIFET. Dann, Frau Muckenhuber verfügt über eine langjährige Erfahrung als Projektleiterin und Basisbildnerin, wie gesagt. Auch sie ist Mitglied von diversen Arbeitsgruppen des Bundesministeriums für Bildung und Frauen zu Fragen der Basisbildung, also sehr breites Spektrum. Trainerinnenprofessionalisierung, ein sehr langes Wort, zu formalen Bildungsabschlüssen. Herzlich willkommen. Ganz außen ist Hanne Lassel. Sie ist geboren 1966 in Vöcklabruck, also auch eine Oberösterreicherin. Ein Heimspiel sozusagen. Seit 1999 ist sie Regieassistentin und Aufnahme- und Produktionsleiterin bei verschiedenen Filmproduktionen tätig. Der Film, der Dokumentarfilm Rose, Kurt und Koni ist ihre erste Regiearbeit. Sie hat unter anderem, ich nehme ein paar heraus, Sie haben das Programm, da können Sie alles noch genau nachlesen, Die verrückte Welt der Ute Bock, hat sie die Produktionsleitung gemacht und Erika von Kurt Meyer war sie Regieassistent und Drehkonzept. Herzlich willkommen. Wir werden jetzt zu Beginn einen Trailer sehen über diesen Film, der am 25. April im Rahmen des Crossing Europe Festivals im Movimento sehen werden. Ich habe mich noch nicht vorgestellt, für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Elfi Schulz und ich bin seit Anfang an Gastgeberin hier und hoffentlich nicht zum letzten Mal. Und der Conny. Ja, genau, Conny. Der sitzt außen, der Conny ist einer der Darsteller und ist auch ein Linzer, habe ich vernommen. Stimmt das? Oh, sehr gut. Und es gefällt Ihnen in Linz? Ja, gut. Also ein wichtiger Zugereister, der heute auch über seinen Beitrag erzählen wird. Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ja.
In Namen habe ich schreiben können. Das habe ich gelernt. Das habe ich so lange geübt, bis ich es können habe.
Kannst du mir das ein bisschen ausbessern?
Wir waren schon einmal dort, kannst du erinnern, vor ein paar Jahren, wegen der Sachwalterschaft, und habe mit der Richterin geredet und habe für dich die Sachwalterschaft beantragt.
Eine Entlassung Sebastians zum Vater zum jetzigen Zeitpunkt wäre aus Sicht des Jugendwohlfahrtsträgers genauso wie zur Mutter eine Gefährdung des Kindes.
Das ist der Trailer zu Rose, Kurt und Conny. Das ist mein erster Dokumentarfilm. Ich habe Roswitha Wimmer, Konrad Hillbrand und Kurt Kochberger nach langer Recherche endlich gefunden. Ohne der Sonja und der Sabine Schienagel wird es diesen Film gar nicht geben, weil die haben mir da wahnsinnig geholfen. Also es sind zwei der Protagonisten, kommen von der VHS-Grundbildung aus Linz. Und der Kurt, das ist die Vater-Sohn-Geschichte, die wir hier erzählen, der kommt aus Wien, auch von der Grundbildung aus Favoriten.
Und die Rosi ist auch von Linz, oder?
Die Rosi ist aus Tenning, ist in der Nähe von Traun, und geht aber eben in den Grundbildungskurs in Linz. Die sind alle drei schon vor dem Film in den Grundbildungskurs gegangen, aber ja, da habe ich sie kennengelernt sozusagen, durch die beiden Damen. Und ich hab dann die Chance gehabt, die zwei Jahre zu begleiten und zu schauen, was so wird und was so passiert in ihrem Leben. Und wir haben halt ganz arg viel darauf geachtet, einfach so in diesen Alltag einzudringen und zu schauen. Und das sind ja ganz tolle Geschichten. Ist ja ein bisschen übertrieben, ja. Aber wir haben die sehr gut kennengelernt und ich glaube einfach, dass es das Thema sehr gut repräsentiert, was mit dir passiert und wie es dir geht, wann du das Lesen und Schreiben nicht kannst, aber darüber hinaus auch, dass man das auch noch lernen kann im Erwachsenenalter. Und das, glaube ich, erzählt der Film, weil der Conny, der hat ja inzwischen eine Lehre begonnen. Also der hat die Grundbildung abgeschlossen und macht inzwischen seine Schlosserlehre.
Gratuliere, das ist ein sehr positiv. Das gelingt wahrscheinlich nicht allen so, oder? Hören manche auf zwischendurch, oder?
Das weiß die Sonja besser.
Jetzt hören manche auf, früher als die Trainerinnen und Trainer sich das wünschen, aber genau zu dem Punkt, wenn sie denken, das stimmt für sie.
Okay.
Also Basisbildung, Grundbildung, da gibt es kein Ende. Mhm. kein definiertes Ende. Und das ist auch gut so. Es gibt auch keinen Lehrplan, kein Curriculum an sich, sondern es soll jede und jeder die Möglichkeit haben, tatsächlich zu lernen, was sie oder er gerne möchte. Und irgendwann sagen dann die Teilnehmenden, ja, das passt für mich, das ist gut, da höre ich auf. Und erreichen, also meine Erfahrung ist tatsächlich die, dass alle das erreichen, was sie sich vorgenommen haben oder noch mehr. Und das ist durchaus unterschiedlich. Da sagen manche Teilnehmenden, ich möchte so viel lesen können, dass ich meinen Kindern oder Enkelkindern vorlesen kann. Andere sagen, ich möchte meine Kinder in der Schule unterstützen, ich möchte ihnen helfen können. Es gibt aber auch Teilnehmende, die sagen, ich möchte dann anschließend den Hauptschulabschluss machen und in Einzelfällen dann sogar Matura machen und ein Studium beginnen. Und auch das hat sich als möglich erwiesen. Also Grenzen nach oben hin gibt es keine. Und dass es jeder erreichen will, das ist Gott sei Dank jedem Einzelnen überlassen.
Ja, das ist ohne Zwang und Freiwilligkeit ist immer besser. Es wäre auch in der Grundschule und in den
überall
so. Ja, ja. Wenn Sie jetzt schon mal eine Frage haben oder wenn Sie noch was, können Sie jederzeit einsteigen, das ist kein Problem. Da hinten haben wir schon eine Frage, bitte.
Wie gibt es denn das, Conny, glaube ich, dass Sie, wie bei unserem Schulsystem, wie kann denn das sein, dass Sie einfach nicht in der Lage waren, zu lesen und zu schreiben?
Ich habe leider die Frage jetzt schlecht verstanden. Können Sie mir das bitte nochmal so?
Ihre schulische Vergangenheit hätte mich interessiert. Weil nach unserem Schulsystem müsste ja jeder Mensch eigentlich mit 15 tatsächlich lesen und schreiben können. Wieso war das bei Ihnen anders?
Bei mir ist es so, ich war meistens nur im Spital und ich bin mit 3 Geschwistern aufgewachsen, mit 3 erwachsenen Brüdern. Ich bin der Jüngste von meiner Familie und ich habe keine schöne Kindheit mit meinen ältesten Brüdern nicht gehabt und ich war Großteil mehr im Spital als in der Schule. Und dann haben sie mich schon mal in der Sonderschule und in der Sonderschule war ich nur geschwänzt und ich habe dann einmal drauf reagiert. Und dann habe ich das gesehen, dass ich nach der Schule gar nicht mehr gefunden habe, außer nur Österreich und das. Und dann hätte ich einmal die Chance gekriegt, von meinen Eltern mit 25 bin ich nach dem österreichischen Bundesbau gekommen. Und dann habe ich noch geschaut, dass ich da Arbeit was probiert habe zum Lesen und Schreiben. Aber da habe ich Gott sei Dank gute Freunde gehabt, ohne meine Geschwister. Meine Eltern haben das viel geholfen auch. Aber ich muss eins sagen, in Linz, noch nach Linz gekommen bin, 2009, und am 1. Oktober 2009 habe ich noch einen Wissensturm angefangen zum Lesen und Schreiben.
Dankeschön.
Ich möchte da noch gerne etwas anschließen. Das ist keine Ausnahme. Also Sie wissen sicher alle, oder die meisten, es gab ja diese PIAAC-Studie, wo auch die Lesekompetenzen erwachsener Österreicher angeschaut worden sind und es sind ungefähr 1 Million Österreicherinnen und Österreicher, die nicht ausreichend lesen können. Und vorwiegend Nicht-Migrantinnen sind auch dabei Migrantinnen, aber eben auch sehr, sehr viele, die allermeisten, die bei uns durch die Schule gegangen sind.
Moment, du kriegst ein Mikro. Hier kommt. Danke.
1 Million, das sind aber die 0- bis 6-Jährigen nicht mit hineingerechnet, die natürliche Analphabeten sind. Das heißt, das ist eine ungeheure, unglaubliche Zahl.
Ja, genau. Zwischen 16 und 65.
Darf ich da jetzt einmal einen kleinen Filmausschnitt zeigen, weil wir reden hier von Analphabetismus und ich denke mir, ich habe so viele Interviews. In so vielen Interviews haben mich Journalisten gefragt, weil es auch immer so um dieses Verständnis geht, was ist denn Analphabetismus? Ja? Und wenn wir an Analphabetismus denken, dann denkt man immer an das, dass jemand nicht die Buchstaben kennt. Aber in Wahrheit ist da eine ganz breite Spanne. Ja? Und bei uns geht es ja eher so um dieses sinnerfassende Lesen. Ja, also dass man einfach zwar die Buchstaben kennt und auch die kleinen Wörter alle gut lesen kann, aber möglicherweise nicht versteht, was man liest. Und da würde ich jetzt gern das von der Rosi sagen, oder?
Oder machst du noch was sagen? Ja, unbedingt. Möchte ich unbedingt was sagen. Es sind tatsächlich auch wirklich recht viele Menschen dabei, die eben nicht alle Buchstaben kennen. Also auch bei denen, die in die Schule gegangen sind. Ich möchte es wirklich richtig stellen. Und ich möchte auch nicht einer Institution, einer Struktur oder schon gar keinem Einzelnen die Schuld zuweisen. Das ist immer ein Zusammentreffen unterschiedlichster, nicht unterschiedlichster, aber vielfältiger Faktoren. Das sind dann schon immer ähnliche. Aber das gibt es eben tatsächlich und grundsätzlich ist es ein gesellschaftliches Problem. Ja? Und es hängt auch zusammen mit der Überbewertung von Richtigschreibung, was eben schon in der Volksschule beginnt, mit der Zuweisung von du kannst und du wirst nie können.
Ja. Danke, Sonja. Ich bin keine Expertin, aber ich zeige euch jetzt einen Filmausschnitt.
Das ist jetzt die Rosi aus Denning, nicht?
Genau, das ja. ist die Rosi. Die, da gibt es jetzt... Kann ich das?
Ja, okay, ja, passt. Ich werde mir den Film anschauen. Movimento.
Ja, es ist peinlich. Aber ihr und die Technik.
Jeder macht Fehler. Das ist kein Problem. Kann man alles korrigieren.
Im Auftrag des Bezirksgerichts Traun ersuche ich Sie am Donnerstag, den 18.10.2014 um 14:30 Uhr zu einer Untersuchungsbegründung in des AKH Linz 4020 Linz Krankenhausstraße 9 urologische Ambulanz zu Herrn O.A. David zu kommen. Eine Anmeldung in der Aufnahme Kanzlei ist nicht erforderlich, sollte Ihnen die Einladung dieses Termines nicht möglich sein, ersuche ich um telefonische Verständigung. Bitte bringen Sie Ihre Befunde und Meldung, muss ich mitnehmen beim Ziel. Das ist, ja, du ist nichts aus los. Du kannst den dämischen Namen sowieso kennen. Muss man anmerken, das Beste.
Was ist der dämische Name?
Na, der folgende Unter. Darf ja nicht umsehen. Urologische. Urologische Interesse. Oder wie denn?
Neurologische.
Wie in Amerika.
Was wird das jetzt nochmal? Wer hat er da jetzt geschrieben und was hat er da geschrieben?
Eine Anmeldung in der Aufnahmekanzlei ist nicht erforderlich. Nein, wir sind gar nicht gekommen, steht ja da nicht erforderlich. Sollten Ihre, die Einladung dieses Termines nicht möglich sein, anrufen. Nein, ich war nicht da, jetzt hier ist Gott. Nein, ich habe nicht kommen müssen. Ich muss anrufen, dann kriege ich den Termin, so rein's. Ja, ganz gut, da spricht immer was weiter. Sie haben mir geschrieben am 18. Oktober. Aber da war ich noch leider auf Kur. Da hätte ich kommen müssen. Na, das ist Finanzamt. Kann nicht schuld. Ich muss zu einem urologischen, gell? Urologischen Arzt muss ich einen Termin ausmachen. Ich hab die Nummer gehört. Was sind das sie? Na, dann stimmt die Nummer nicht.
Ja, also das ist eins dieser wunderbaren Beispiele. Wir lachen nicht über die Rose, aber es ist einfach so wunderbar, ja. Also wir lachen mit ihr, weil es so ein wunderbares Beispiel dafür ist, finde ich. Und das sieht man so, also so diese kleinen Wörter, die kann sie alle total gut lesen, ja.
Aber wenn es dann ein bisschen länger wird, dann wird es schwierig. Und wenn es dann um uns hingeht, dann wird es ganz schwierig.
Gut, beim behördlichen Brief muss ich auch zweimal lesen oder dreimal. Was wollt ihr jetzt von mir? Also das ist, glaube ich, geht uns vielen so.
Absolut, absolut. Also das wollte ich nicht damit sagen. Ja.
Ja. Und ist sie dann dorthin gekommen, wo sie hin sollte? Oder?
Ja, ja, natürlich. Also sie findet immer ihre Wege. Ne?
Ja.
Aber wir wollten heute halt auch sagen, also wir haben ja die Rose in einem langen, über einen langen Zeitraum begleitet. Und zwar ging es darum, dass die Rose mit der Elfriede immer war. Die Elfriede hat ja immer alles gemacht. Über viele, viele Jahre. Ich glaube, 8 oder 10 Jahre war sie mit ihr. Und irgendwann, die Elfriede ist auch schon eine ältere Frau, und irgendwann hat sie einfach nicht mehr Kinder. Ja, also das ist ja einfach zu hören. Und dann hat man für sie einen Sachwalter beantragt. Ja, also damit sie jemanden hat, der ihr ein bisschen hilft. Und wir haben sie in diesem ganzen Zeitraum begleitet, sozusagen, eben um zu schauen, was ist, wenn sie einen Behördenbrief kriegt, wie geht sie damit um, weil es war ja sonst keiner da. Und wir haben ihr natürlich geholfen, aber wir haben auch geschaut, sozusagen, was bedeutet es für sie persönlich, wenn sie diese ganzen Behördenbriefe kriegt, wo auch wir Probleme gehabt haben, die zu verstehen. Und man hat sie nicht angerufen, nein, man hat ihr Briefe geschrieben.
Ja, alles wird verschriftlicht, gell, also und dokumentiert und so weiter. Das ist hat seine Vorteile, aber natürlich auch Schwierigkeiten. Ja, bitte.
Bei der Rosi habe ich ein bisschen so das Gefühl, dass es nicht so sehr mit dem Lesen hapert, sondern mit dem Verstehen der geschwollenen hochdeutschen Sprache. Wir lernen, wenn wir als Kind mit der Mundart aufgewachsen sind, lernen wir in der Volksschule sozusagen die hochdeutsche Sprache mit. Was ist aber, wenn wir das nicht lernen? Im Grunde ist das Hochdeutsche fast eine Fremdsprache. Gehört das auch irgendwie zur Basisbildung dazu, dass man einmal Hochdeutsch, geschwollenes Juristendeutsch, Amtsdeutsch lernt?
Ja, wenn es die Teilnehmenden einfordern und wollen, wenn der Grund dafür, dass sie in den Kurs kommen, ist, dass sie sagen, ich will amtliche Schriftstücke verstehen oder auch nur Mitteilungen aus der Schule. Aber grundsätzlich ist natürlich genau diese Bildungssprache, die in der Schule den Kindern erwartet wird, dass sie sprechen, mit ein Grund, dass manche Kinder eben nicht den Schulerfolg haben wie andere Kinder. Das stimmt, manche Kinder kommen mit stark geprägten Dialekten, die haben ihre eigene Sprache. Ja. Aber es ist natürlich eine Form von Mehrsprachigkeit. Ja. Die haben eine andere Sprache als die, die in der Schule gesprochen wird. Es ist natürlich nicht nur die Sprache, es sind auch die Hintergründe, die Lebenswelten. Also manche Lebenswelten von Kindern treffen auf keine entsprechende Lebenswelt in der Schule oder umgekehrt. Die Lebenswelten, die in Schulbüchern in der Schule gezeichnet werden, treffen nicht die Lebenswelten der Kinder. Die können sich nicht identifizieren. Das kommt zur Sprache dazu. In den Basisbildungskursen ist es so, dass sehr, sehr viele Teilnehmer mit Dialekten kommen und sehr, sehr viele nicht gewohnt sind, die also Schriftsprache Hochdeutsch zu sprechen. Andere aber auch schon. Also das ist nicht alleine ein Ausschließungsgrund für das Erlernen der Schrift. Und wie gesagt, angeboten wird es, also die Trainerinnen sprechen in der Regel so, also man orientiert sich an diesem ISO-Prinzip, zumindest von der Begrifflichkeit her, dass die Teilnehmenden sie verstehen, ob das jetzt Hochdeutsch ist, also Dialekt ist nicht mehr so wichtig. Ja. Es geht eher um die Begriffe, welche Ausdrucksweisen bedienen sich die Teilnehmenden, welche Ausdrucksweisen bedienen sich die Lehrenden, die Trainerinnen und Trainerinnen, also da oder eben in der Schule die Lehrerinnen. Welche Begriffe, welche Satzkonstruktionen, das ist es eher. Ja. Ob das jetzt dialektisch gefärbt ist oder nicht, ist nicht unbedingt das Thema. Wohl aber oft der Wunsch von Teilnehmenden, insbesondere dann, wenn sie eben ja, Schriftstücke verstehen wollen oder auch Kinder in der Schule unterstützen wollen. Die stehen dann auch wieder vor dem gleichen Problem. Ja.
Für mich wäre es hochinteressant, den Versuch zu machen, dieser Rose einmal diesen Brief in ihre Sprache, Umgangssprache zu übersetzen, ob sie ihn dann versteht.
Ja, das wäre mit Sicherheit ein interessanter Versuch. Ich sehe da folgende Schwierigkeit. Wenn er mündlich, ja, übermittelt wird, wird sie ihn verstehen, ja. Wahrscheinlich sogar in der Standardsprache, weil sie nachfragen wird bei Dingen, die sie nicht versteht. Schriftlich ist natürlich Dialekt für sie noch schwieriger zu lesen, weil es keine, da gibt es auch keine Übung, ja, Dialekt zu lesen. Also Dialekt lesen ist nicht einfach, ja.
Das war auch für uns schwieriger als damals die Wiener Dialektgedichte.
Eben.
Modern wurden in den 60er Jahren.
Ja, aber es stimmt, das hängt natürlich damit zusammen. Aber ich glaube, das trifft uns alle. Ja? Also diese sehr geschwollene Amtssprache ist, wenn man die nicht wirklich gewohnt ist, das braucht schon Zeit und sehr viel Geduld und sehr viel auch Willen, sich da zu plagen, damit man das dann wirklich versteht. Ja?
Sie möchten auch?
Ja. Conny, wie geht es denn dir damit? Das interessiert mich, weil du sprichst ja einen starken Dialekt. Tust du leichter im...
Bei mir ist es so, ich bin Steirische drinnen und jetzt bin ich in Oberösterreich. Ich bin Anfang April nur schwerer da, als wie ich jetzt tue. Und ich muss anzeigen, ich habe auch etliche von ärztlicher und von Gericht und von sicher Sachen etliche Brief bekommen, wo ich wirklich gesagt habe, ich habe Gott sei Dank in der Schule vom Wissenstum her, bin mit den Zellen gekommen und durch meine Freunde in der Steiermark haben mir viel geholfen, dass ich das auch kapiere, wo es gegangen ist. Aber aus Analphabet, da tust du nur schwerer. Und du hast Gott sei Dank Freunde, die hast dir helfen, aber irgendwann bist du mal allein und dann musst du es können. Und ich muss eins sagen, ich habe das Gott sei Dank durch den Wissensturm, durch die Schule und das habe ich nachher ein bisschen mit dem Lehrer und mit den ganzen unter das unterhalten, was das funktioniert.
Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, zu der Weiterbildung?
Das Lesen und Schreiben, das ist so, ich bin zu meinem Arbeitskollegen gegangen, das ist der Brick Mandy, weil ich habe gesagt zum Mandy, er ist von der Gewerkschaft mäßig, von Eisenbahn. Und bei dem Film sieht man eh, wie ich mit einem geredet habe. Ich brauche da Unterstützung fürs Lesen und Schreiben. Ich bin allein in Linz und ich habe keine Freunde mehr. Und ich habe noch keine richtigen Freunde auch noch nicht gehabt. Und sagt der Mann, der tut nicht, wenn wir schon schauen, dass wir da irgendwo reinkommen, dass du zum Lesen und Schreiben kannst. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, wir sind so in Bifi gegangen, wir sind zu Wifi gegangen, B4 und Bifi halt. Und die haben mir Geld verlangt. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich habe so viel Schulden und das noch, ich kann mir das nicht leisten. Mhm. Und dann habe ich der Mann gesagt, jetzt schauen wir mal woanders, wo wir irgendwas kriegen. Dann haben die von Wifi gesagt, da ist vom Wissensturm ein gratiser Kurs. Und dann habe ich mich angemeldet und das war die Sonja, die war noch die Ömmelige. Nein, die andere Sonja, die Sandra. Sandra, die
Sandra.
Sandra, genau.
Okay.
Die hat noch da habe ich gefragt, wieso und warum, und dann hat sie mir einen Zettel hinter, kannst du das lesen? Also es tut mir leid, ich kann das nicht lesen. Und dann sagt sie, probieren wir es. Da bin ich in der ersten Stufe angefangen, das war bei Maria und bei Thomas, glaube ich. Bei denen habe ich noch einen zum Lesen und Schreiben so ein bisschen angefangen, und da bin ich noch zum Obenkurs gekommen. Weil es war nur Vormittag, und da habe ich von meiner Firma, dass ich 3 Stunden halt freikriege und dass ich halt noch eine 3 Stunden halt länger arbeiten kann. Und so hin und her gesagt, jetzt möchte ich einen Obenkurs machen. Und dann habe ich mit der Sandra nochmal geredet und dann hat sie gesagt, okay, jetzt geht es einen Obenkurs. Und dann habe ich doch die Sandra und die Ilse gehabt. Und durch das...
Wie oft in der Woche bist du in den Obenkurs gegangen? Nur damit die Leute verstehen, was der Conny leistet nach der Arbeit.
Ich bin vom Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jedes Mal in den Kurs gegangen. Ich bin in den Deutschkurs gegangen, ich bin in Mathematik gegangen, ich bin auch in... bei meiner Mathematik und da kann ich vor kurzem noch und ja, es war noch. Ja, das Englisch war das letzte Mal. Mhm. Der letzte Kurs, was ich auch und vor, dass ich die angefangen habe.
Also, das muss man sich mal vorstellen. Das ist nämlich so ganz toll. Ja? Der Conny fängt
um 6 in der Früh zum Arbeiten an bei der ÖBB und arbeitet bis zum späten Nachmittag und am Abend geht er in die Schule und lernt das, was er diese 9 Jahre nicht gelernt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und das finde ich ganz toll. Aber Sie haben Ihre Frage noch nicht beantwortet gekriegt, gell? Conny, kannst du besser Dialekt lesen oder besser Schriftspruch. Lesen.
Der letzte Spruch, den kann ich, muss ich auch sagen, kann ich. Nicht mal mein, so wie es halt von mir ist, Mut ja. rausgekommen. Und das von den Ärzten, oder was dann so, ja.
Das war ich jetzt schreiben, das, was ich mir gekriegt habe, jetzt vor kurzem wieder. Da habe ich einfach gesagt, du, ich brauche da ein bisschen Hilfe und ich muss schon trotzdem zu meinen Arbeitskollegen oder zu meinen Schulkollegen gehen oder zu Lehrer. Aber jetzt habe ich nicht mehr Wissen zum Holen, jetzt habe ich nicht mehr die Lehrer und da muss ich auch sagen, ich habe jetzt gute Freunde in Linz jetzt gefunden. Das ist der Gute, die ja, der Gute und die Gabi, und die helfen mir da, und dann sagt der Gabi, jetzt habe ich dir schon das Lied und das Schreiben mit dir schon gelernt. Und ja, das mit ärztlichem Schreiben und das, da komme ich selber nicht mit. Und da schaue ich ab und zu ins Wörterbuch rein und muss auch sagen, das hat mir auch ein bisschen viel geholfen, auch noch, dass ich mit dem Wörterbuch auch noch umgehen kann. Das ja, vermissen sie ja, mehr. Ja. Da haben wir viel gelernt beim Wörterbuch und jetzt seitdem schaue ich oft rein.
Sollen wir uns wieder was anschauen von Conny? Und zwar, das ist jetzt, ich war ganz gemein, der Conny, also Entschuldigung, ja.
Ich hätte nur eine Frage dazwischen. Ich versuche das Ganze ein bisschen grundsätzlich zu begreifen. Was sind das für Leute, die in diesen Kursen sitzen? Ganz grundsätzlich, jetzt abgesehen vom Conny. Gibt es da auch welche, die sozusagen eine normale schulische Karriere durchlaufen haben, die zum Beispiel einen Hauptschulabschluss haben und die aber das trotzdem nicht kennen? Und wenn ja, warum? Da muss ich irgendwo ein Fehler im Bildungssystem sein, abgesehen von Einzelschicksalen, die da vielleicht irgendwie tragisch sind. Aber wenn Sie von einer Million Leute reden, die das Lesens und Schreibens nicht ausreichend mächtig sind, da muss irgendwo ein Systemfehler dahinter sein. Und den versuche ich gerade zu begreifen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich wollte doch noch darauf eingehen, also das Spektrum der Teilnehmenden ist wirklich vielfältig und tatsächlich, Sie haben es angesprochen, gibt es auch Menschen, die haben einen positiven Hauptschulabschluss und können nicht oder kaum lesen und oder schreiben. Fehler im Bildungssystem. Für die allermeisten Kinder passt unser Bildungssystem. Ich würde schon sagen, dass es eher so ein gesellschaftlicher Fehler ist, den wir haben. Denn tatsächlich ist es so, dass es auch Kinder oder Jugendliche gibt, die aus der Schule kommen und so recht und schlecht lesen und schreiben können, aber nicht wirklich gut. Und die machen es dann nicht mehr. Die tun es nicht mehr, weil sie Angst vor der Blamage haben, wenn sie irgendwo einen oder mehrere Rechtschreibfehler machen. Ja? Und das ist schon eine gesellschaftliche Geschichte. Ja? Es wird kaum etwas so sanktioniert, zumindest gedanklich, ja, da gibt es vielleicht irgendeinen Defekt, könnte der Gedanke sein, wenn jemand Rechtschreibfehler macht. Und wenn Sie mal aufmerksam durch Häuser gehen, wo es Aushänge oder Ähnliches gibt, ja, die durchaus komplex verfasst sind, da muss nur ein kleiner Rechtschreibfehler drinnen sein. Innerhalb von einer Stunde wird sich mit Sicherheit jemand finden, der das mit Rotstift anzeichnet. Ja. Größte Schande, etwas falsch schreiben. Und wir haben tatsächlich, es gibt auch dieses Problem des subjektiv empfundenen Nicht-Schreiben-Könnens. Also es gibt auch viele Teilnehmende, die kommen und ein Beispiel zum Beispiel, der konnte schreiben und lesen und jeder von Ihnen und ich würde sagen, na gut, dann soll er halt einfach schreiben, irgendwie wird man das schon verstehen können. Tatsächlich in der Realität kann er es nicht, er kann nicht neben Dritten schreiben, denn er fürchtet einfach die Blamage und die Zuweisung der fehlenden Intelligenz, wenn er fehlerhaft schreibt. Also es ist nicht nur das Schulsystem, es ist auch diese Gesellschaft, die schon von der ersten, in der Schule ist nicht so wichtig wie schreiben können, ja. Da gibt's die kreativsten, intelligentesten Kinder, aber wenn sie nicht
Fehler machen, ja.
Genau, aber das ist das, was in der Schule zählt und da basiert auch diese negative Bewertung und das prägt dann die Menschen nachhaltig. Und ich erzähle jetzt ein Beispiel, weil ich es heute am Vormittag auch schon mal erzählt habe, von einer Moderatorin auf dem deutschen Fernsehen, die ich kennenlernen durfte bei einer Tagung vor, weiß nicht, 10 Jahren ungefähr oder 12 Jahren in Deutschland. Und die Tagung hieß Neue Wege gehen und die war eben als sehr bekannte Fernsehmoderatorin dort engagiert und sie ist noch nicht gar so alt. Also sie ist in die Schule gegangen, es dürfte jetzt ungefähr so Mitte 40 sein. Ja. Und dann hat sie die Geschichte erzählt, sie ging in eine normale Schule in Deutschland und
Die Lehrerin hatte ein etwas eigenartiges Belohnungssystem. Es durften sich nämlich immer Kinder, die etwas besonders gut gemacht hatten, auf den Katheder stellen und wurden dann von den anderen beklatscht. Ja, das war so eine Belobigung. Und das hat einen hohen Mehrwert anscheinend für die Kinder gehabt. Und dieses Mädchen hat gesagt, sie weiß nicht warum, aber sie hatte Schwierigkeit mit dem Schreiben. Ja, es ist aus einem Bildungselternhaus gekommen, ja, also Bildungsbürgertum. Dennoch hatte sie diese, weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht nachgefragt, möglicherweise Legasthenie oder sonst was. Jedenfalls hat sie eines Tages erlebt, dass die Lehrerin sagte, Steffi, komm raus und stell dich darauf. Und sie war glücklich, sie hat gesagt, für sie ist der Himmel aufgegangen und sie hat sich tatsächlich raufgestellt. Und dann hat die Lehrerin gesagt zu den anderen, schaut euch mal dieses Mädchen an, die ist so doof, dass sie nicht einmal ihren Namen schreiben kann. Ja? Und sie ist nach Hause gegangen und hat eben nicht sofort, aber dann doch, die Mutter hat es gemerkt, die Geschichte erzählt und hatte zum Glück ein Elternhaus, das sofort darauf reagiert hat, reagieren konnte aufgrund der Informationen, die zu Hause da waren, aufgrund auch der finanziellen Verhältnisse. Und die Mutter hat das Kind nicht mehr in die Schule geschickt, sondern sofort in einer alternativen Schule, in dem Fall war es Waldorfschule, angemeldet. Und das Mädchen hatte eine, Gott sei Dank, dann eine positive Bildungsbiografie gehabt und konnte mir einen Beruf ergreifen und es war alles in Ordnung. Nur mit im Alter von 30 Jahren war das immer noch prägend für sie. Sie hat das immer noch äußerst emotional berührt erzählt. Ja. Und das müssen dann keine Menschen sein, die intellektuell schlichter sind oder sonst was. Das sind einfach, die haben einfach aufgrund, die sind nicht aufgefangen worden, ja, in unserem Schulsystem und erfahren dann oft noch als Erwachsene eine Verstärkung dieses Nicht-Auffangens und dieses Erlebnisses. Für mich ist das nicht, für mich passt es nicht. Ich aus irgendeinem Grund funktioniere ich nicht in diesem Bildungssystem. Und Teilnehmende sind also wirklich von auch aus verschiedenen sozialen Milieus. Also wir hatten auch einen Teilnehmenden, da bin ich jetzt wieder in Kontakt gekommen über verschiedene Wege. Gar nicht persönlich, sondern über Mittelwege, der führte einen oder führt immer noch einen Betrieb mit 30 Angestellten und das ist kein Einzelfall, da gibt es mehrere, ja, und konnte eben nicht lesen und schreiben und stand dann jeden Tag mitten in der Nacht auf, um sich eben aus der bisschen Schriftlichkeit, die hatte, alles zusammenzusuchen, weil sie dann im Laufe des Tages eine schriftliche Kommunikation brauchen würde und das über 10, 15 Jahre lang und irgendwann halt dann der Kurs und irgendwann die Erleichterung, ich kann es ja doch. Also quer durch. Es gibt wirklich alle Milieus, alle Herkunftsfamilien und Gott sei Dank alle unterschiedlichen Dispositionen, die halt alle Menschen so mitbringen.
Bitte da vorne braucht man jetzt. Gell, Moment. Ja, weil das braucht man ja da.
Ja. Ich würde gerne wissen, wie kommen Sie auf die Zahl 1 Million? Also wie ist das erhoben worden und wie viele dieser Menschen lassen sich helfen durch so eine Basis oder so eine Grundschulung?
Also die Zahl stammt aus einer großen Studie, der PIAAC-Studie. Das ist so eine Art PISA für Erwachsene, die bis Mitte 2013 durchgeführt worden ist. Und jetzt kann ich gleich dazu sagen, es wurde nicht die Schreibfähigkeit erhoben, sondern nur die Lesefähigkeit, die Lesekompetenz. Also man kann schon annehmen, dass die Zahl noch höher ist, denn Schreiben ist ja noch einmal ein bisschen selektiver. PIAAC, P-I-A-A-C, so, wenn Sie es nachlesen wollen. Und da wurde bei der Lesekompetenz wurden die Teilnehmenden in 8 Stufen, glaube ich, unterteilt. Bin mir jetzt nicht mal sicher. Und diese, die ich angesprochen habe, die 1 Million, sind die Lesekompetenzstufe 1 und 2, wobei die Kompetenzstufe 2 heißt längere Texte, ja, so im Ausmaß von 10 Zeilen oder so, konnten nicht sinnerfassend gelesen werden. Das ist schon die höhere Stufe, die sie da dabei sind. Die Stufe 1 heißt, es konnten nur wenige einzelne Sätze oder Wörter gelesen werden und die noch darunter sind, Stufe 0 definiert, sind diejenigen, die sich der Befragung entzogen haben und durch also Querversuche glaubt man zu wissen, also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es so, dass sich die eben entzogen haben, weil sie aus mangelnder Lesefähigkeit nicht teilnehmen konnten. Das ist die Zahl. Das heißt, ohne diese Stufe 0 sind es, ich glaube, 970.000 oder 790, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so ungefähr 970, danke Hanne. Und das andere ist eben dieser kleine Teil dieser Menschen, die dann die Befragung verweigert haben. Mhm.
Schreiben ist gar nicht erhoben worden.
Und Sie haben gesagt, das ist 2013 oder?
Zwischen 2010, 11, da waren die ersten Vorstudien, und 2013 im Herbst ist die Studie das erste Mal präsentiert worden, ohne Korrelationen und so, sondern mit den Zahlen. Ja.
Und was hat das jetzt für eine politische Konsequenz gehabt im letzten Jahr, auf diese Ergebnisse? Das wird man ja schätzungsweise...
Hat tatsächlich eine Konsequenz gehabt, ja. Bildungspolitisch, es gibt seit 2012 kostenfreie Kurse, gefördert vom über eine Initiative Erwachsenenbildung, heißt das, also immer zur Hälfte vom Bundesministerium für Bildung und Frauen und zur Hälfte von den jeweiligen Bundesländern. Und und da sind jetzt ungefähr 3000 Menschen Basisbildungskurse besuchen. Gilt nicht nur für Basisbildung, sondern auch für Nachholen des Pflichtschulabschlusses, also diese Förderung. Und diese Initiative wird nicht nur verlängert, sondern die Finanzmittel sind verdoppelt worden, und das gilt dann ab 2015 bis Ende 2017. Ja. Also es hat schon eine Konsequenz gegeben. Dennoch, dann wird es vielleicht Kursplätze für 6.000, vielleicht für 8.000 Teilnehmende geben, ist natürlich nicht ausreichend bei der großen Zahl von Menschen, denen die Lesekompetenz fehlt. Aber das ist nicht der einzige Punkt, man muss auch diese Menschen erreichen. Die müssen wissen, dass es Angebote gibt. Die müssen vor allen Dingen wissen, ja, ich kann als Erwachsene lesen und schreiben lernen, und die müssen die Rahmenbedingungen der Angebote kennen. Also da fehlt noch viel. Ja.
Was gehört eigentlich zur Basisbildung genau alles dazu? Es ist ja nicht nur das Lesen, oder? Ja.
Ja, kann ich fast nicht beantworten. Sehr, sehr individuell, je nachdem, wer die Bildungsangebote setzt, wer die da auch bewirbt und wer Zielgruppe im Auge hat. Grundsätzlich ist in diesem Förderdokument sind die Kompetenzen in Sprachen, Lesen und Schreiben drinnen, auch in weiteren Sprachen. Das bezieht sich auch durchaus auf eine weitere Sprache wie Englisch, aber auch auf andere Erstsprachen von Teilnehmenden, also da geht es um Mehrsprachigkeit, Wertschätzung und Mehrsprachigkeit, Mathematik, Rechnen, IKT, Informations-, Kommunikationstechnologie, Umgang mit Medien und Computer und der große Punkt Lernen. Und politische Bildung als Querschnittsthema, also das heißt, es geht ganz stark um, ja, es geht darum, die Welt gestalten zu können, ja.
Also, und auch zu verstehen.
Zu verstehen und gestalten zu können, ja.
Gut, danke. Sie wollten auch jetzt dazu was sagen, oder? Bitte. Ja.
Ja, also ich stelle mir vor, es braucht unheimlich viel Kreativität und Mut, um auch Strategien für sich zu entwickeln, um ohne Lese- und Schreibkenntnisse durch den Alltag zu kommen.
Naja.
Da gibt's da etliche Sachen. Du kannst so einschwindeln, dass du die Hand verbundst, dass die rechte Hand mit der rechten Hand, du verbindest die Hand, oder du sagst einfach mal, Entschuldigung, meine Brille vergessen. Ich habe durchgeschwindelt, das geht nicht mehr, bis sie draufgekommen sind, dass ich nicht lesen und schreiben kann. In meinem Leben. Aber noch einmal, doch, mit 25 Jahren zur österreichischen Bundesbank gekommen bin, dann ist jetzt noch bei mir die Aufnahmeprüfung, da habe ich auch was da. Und da muss ich sagen, das tue ich sicher nie wieder. Weil das bringt nichts. Weil du bist der Fenster nie mehr auf.
Aber ich stelle mir es ja schwer vor, so im Supermarkt oder bei Autofahren oder irgendwie, wenn man wohin will, am Bahnhof zum Beispiel oder so. Es ist ja als die Orientierung auch schriftlich.
Da haben wir sogar einen Film dazu, wo ich da.
Ja,
das ist am gescheitesten. Schauen Sie mal kurz einen Film an und dann wissen Sie, wieso dass ich Probleme gehabt habe.
Sehr gut.
Da muss ich eine kleine Einführung dazu geben. Also wir haben während den Dreharbeiten wahnsinnig lang darüber nachgedacht, wie wir unseren Protagonisten eine eigene Geschichte erzählen lassen können, ohne dass, weil wir haben ja immer zugeschaut. Ja, du schaust immer die Leute zu, was sie nicht kennen. Manche Dinge kennen sie sehr gut, da gefällt dir. Und dann haben wir aber gesagt, irgendwie, also ich habe so viel Flusser gelesen in dieser Zeit und haben mir gedacht, es muss irgendwie was geben, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen können. Und ein Freund von mir ist Animationsfilmkünstler und wir haben dann auf der VHS Linz einen Animationstrickfilmkurs ausgeschrieben. Da durften Leute aus der Basisbildung kommen, aber auch Lehrer. Die Kathi war auch dabei.
Und dann haben wir sie einfach am Bahnhof geschickt, weil der Bahnhof ist ja gleich gegenüber vom Wissensturm, und haben gesagt, schaut mal, was seht's. Und dann haben sie halt an einem Nachmittag ihre eigene Geschichte sozusagen entwickelt. Also wie kommt Mensch von A nach B, wenn er sich schwer tut beim Lesen. Und da ist ein wahnsinnig schöner Trickfilm entstanden. Und ein Teil aus diesem Trickfilm ist eben auch in diesem Dokumentarfilm eingebaut. Und das würde ich euch jetzt gerne zeigen, wenn ich... So, jetzt geht's los. So, und das ist jetzt dieser kleine Animationsfilm. Also was wir hier versucht haben, oder was Sie eigentlich erzählt haben, ist, Sie können es zwar nicht lesen, aber Sie können gut hören und Sie finden immer einen Weg und man hat die Sprache und das Tolle ist ja, also die fragen Sie überall durch. Also gell, ihr kommt doch, oder sagt damals, ihr seid immer von A nach B gekommen. Ja, Sie finden immer Wege. Man sagt halt, also es gibt eben vom Conny diesen Moment, wo er am Fahrscheinticket, das ist für euch so ein großes Thema, was ich vorher nicht wusste, also so diese Angst vom Fahrscheinautomaten. Und der Conny steht halt da und denkt sich, wuh, ich weiß jetzt gar nicht, weil er sich bei der Technik nicht auskennt oder weil er sich schwer tut, das zu lesen. Auf jeden Fall hat er einfach eine Frau nebenan gefragt und hat gesagt, wie geht denn das? Und sie hat ihm das gezogen und geholfen, das zu ziehen. Also man merkt es, also ich habe jetzt viele Jahre an diesem Film gearbeitet, also ich glaube, ich habe 2008 angefangen, das erste Konzept zu schreiben. Und dann irgendwann sensibilisiert man sich ein bisschen und kriegt es dann so ein bisschen mit, wenn man Leute fragen irgendwie, also es sind ja auch die alten Damen, ja, es ist ja eine, aber es ist einfach, wir haben ja die Sprache, also das heißt ja nicht, dass sie nicht durchkommen, ne? Das fand ich heute eine sehr schöne Idee, also wie Sie das erzählt haben.
Moment.
Ja, aber dann wissen wir, dass du mit dem Vorfahrtschein hattest. Da habe ich beim letzten Mal in Wien draußen, da hat meine Hanni gesagt, jetzt fahren wir nach Wien raus und dann möchte ich den Tierpark anschauen und dann hat sie gesagt, du musst aber ein Ticket kaufen für die U-Bahn. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht mehr an. Aber im letzten hätte ich wirklich gesagt zu der Hanni, da, es wird nichts. Weil bei der U-Bahn, da ist mit der Min draußen, muss ich anzahlen, da habe ich mir gleich so leicht zugeschaut und dass ich da dabei helfe. Weil sonst kommst du da nicht durch, also ein Analphabet. Kannst du gehört sagen?
Ja, gern.
Wir starten. Schildzug. Ist das super oder nicht? Wir starten. Super. Innen- und Außenzubehör. Das ist nicht. Mit und Außerzorn. Einfaches Licht hat das Jugendticket, 8 Tage Wien, Einkauf. Nein, Entschuldigung, ich hätte noch Frage.
Business bei der U-Bahn-Linie irgendwie das machen? Einkauft.
Ein Ticket?
Ja, die U-Bahn, für 24 Stunden oder was? Einfach so. Ja? Ja, Einkauf heißt nicht, aber.
Zurück.
Also, Conny findet immer einen Weg.
Also da, früher hat es ja noch den Schaffner gegeben überall. Es war nicht so eine schlechte Idee, und dass man das alles abgeschafft hat, sehr schwer natürlich. Auch, wie Sie sagen, für ältere Damen oder auch ältere Herren, die vielleicht nicht mehr so schnell schauen, wie das sich auch wechselt, nicht? Wenn man es falsch drückt, wie komme ich dann wieder zurück? Also das betrifft doch mehrere Menschen, glaube ich. So, jetzt haben wir wieder eine Frage dahin.
Ich wollte noch...
Ja, passt schon, ja.
Also ich wollte noch nachfragen, und zwar zwei Themen. Das eine, was man bei dem Film gesehen hat, es ist offensichtlich so, dass wir, die lesen können, auf entsprechende Fragen gar nicht anders können, als so zu reagieren, dass wir hilfsbereit sind. Das heißt, wir unterstellen ja gar nicht, dass der Mensch, der uns fragt, nicht lesen kann, sondern wir vermuten halt irgendwas und sind dann gleich im Erklärungsnotstand und tun das. Und warum ich das jetzt sage, hat einen Hintergrund. Vor einem Jahr ist ein Bekannter von mir gestorben, der in einem Berufszusammenhang mit mir war. Und anlässlich seines Versterbens, also seines Todes, haben wir dann im engeren Kreis erfahren, dass der, jetzt weiß ich nicht, in welcher Stufe Analphabet war, aber er konnte kaum lesen. Und sein Berufsweg ist 40 Jahre lang, also der war knapp 60, 40 Jahre lang dadurch möglich gewesen, und der war sehr erfolgreich, dass er Außendienstmitarbeiter war. Und alles, was sozusagen in geschäftlicher Hinsicht notwendig war, diktiert hat. Er hat sich dann eine Brille zugelegt, ohne tatsächlich einen Sehbehelf zu benötigen, hat, wenn Schriftlichkeit nicht zu vermeiden war, dann entweder gesagt, er hat seine Brille nicht zu handen, kann also gerade jetzt nicht lesen, seien Sie lieb, und lesen Sie mir das vor, um nur ein Beispiel zu nennen, oder Kreislaufstörungen, die dann halt insoweit wieder einbeträchtiger, dass er nicht lesen konnte. Im privaten Kontext war seine Frau ständige Begleiterin, wenn es um ernsthafte Themen gegangen ist. Das heißt, ich wollte nur sagen, offensichtlich schafft man das ein Leben lang, hier Strategien zu entwickeln, dass man diese Schmach des Nichtlesens sozusagen nicht dokumentieren muss. Und das führt mich jetzt zur Frage, die ich habe. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Mensch, der ja vielleicht sogar in einer gewissen Weise auch öffentlich bekannt war, es nie und nimmer zu Wege bringt, in seinem Selbstwert einen Kurs zu besuchen. Das heißt, da müsste man jetzt die Frage stellen, ist es auch denkbar, sozusagen individualisierte Coachings anzubieten? Das ist die eine Geschichte. Und die zweite ist, ich habe einen Kollegen, der tatsächlich irgendwo vielleicht Stufe 3 wäre, jetzt in dem, was ich jetzt erst verstanden habe, und sie unendlich schwer tut, Briefe zu verformulieren und so zu formulieren, dass sie sinngemäß auch das ausdrücken, was er meint. Und jetzt habe ich mit ihm mehrfach gesprochen, ob man nicht da einen Kurs vielleicht in die Wege leiten könnte, etc., etc. Gibt aber innerlich die Bereitschaft dazu nicht, weil er auch Personalvertreter ist. Und jetzt geht es genau um die Frage, die Briefe sind seither viel, viel besser geworden. Und jetzt habe ich festgestellt, wie das läuft. Der nimmt einfach diese Dokumente mit sich nach Hause und unter sozusagen Anleitung seiner Frau formuliert er das entsprechend und am nächsten Tag ist es halt am Computer und wird dann ausgedruckt und dann kann ich es lesen und dann denke, man passt eigentlich eh. Und ich habe jetzt einfach aus Testgründen mir erlaubt, das eine oder andere gravierend zu ändern, und zwar handschriftlich und ihm zurückzugeben und einen Zeitdruck draufgelegt, dass ich sage, ich brauche das aber bis Mittag. Und dann war im Grunde genommen dieses Thema für ihn nicht bewältigbar. Und da war mir klar, da war keine Maßnahme. Und jetzt meine Frage an Sie, wie kann man Menschen am Arbeitsplatz, wo wir vielleicht den einen oder anderen Eindruck haben, dass da etwas nicht so funktioniert, wie man es wünschen würde, und zwar jetzt gar nicht so sehr im Sinne der Leistungsgesellschaft, sondern mir geht es da vielmehr darum, die Menschen haben einen unglaublichen Druck auf sich lasten, das zu verbergen. Das ist ja unendliches Leid. Und wie kann man sozusagen dieses Leid reduzieren? Weil man könnte jetzt in einer anderen Formulierung formulieren, ich bin am Ende, offensichtlich ist bei dem der Leidensdruck noch nicht so groß, dass er bereit ist, einen Schritt zu setzen. Aber das kann es ja nicht sein, dass ich den Leidensdruck so erhöhen muss, dass es nicht anders geht. Das wäre ja auch irgendwie fatal, oder? Vielleicht können Sie mir da raten, wie man das bewältigen kann. Danke.
Wäre schön, wenn ich das wirklich sagen könnte. Gibt natürlich Möglichkeiten, aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht. Also der Leidensdruck muss größer werden als die Scham, die damit verbunden ist, die man glaubt, dass sie damit verbunden ist, einen Kurs zu besuchen. Das erleben wir tatsächlich oft. Wir erleben auch, also wir im Verein Bill betreiben ja auch das Alpha-Telefon. Das ist eine zentrale Alpha-Telefon Österreich. Das ist eine Anlaufstelle, wo Kurssuchende anrufen können, aber auch zum Beispiel Arbeitgeber, Bekannte, Multiplikatoren, die sagen, ich habe so den Verdacht, wie spreche ich das denn an? Ja? Und da geht es tatsächlich oft auch um Möglichkeiten im Leben. Ja? Dass einmal ein Arbeitgeber sagt, ich habe eine Mitarbeiterin, sie könnte schon ganz woanders sein, aber sie verweigert jede Weiterbildung oder so. Und wir haben auch Erfahrung mit dem Ansprechen in Betrieben über einen Versuch, das Thema über Betriebsräte in Betrieben zu platzieren. Und durch die Bank haben alle gesagt, natürlich kenne ich Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Natürlich weiß ich auch, dass sie darunter leiden, aber ich bin nicht derjenige, der ihnen das sagt. Ja? Also das Ansprechen ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und es hängt natürlich vom Vertrauensverhältnis ab. Es hängt davon ab, wie gut man die Person kennt. Eine Strategie, die so allgemein empfohlen wird, die ich auch empfehlen kann, wenn es passt auf der persönlichen Ebene, ist wirklich die, das Thema auf die Normalität bringen, auf eine normale Ebene bringen. Einfach zu sagen, es ist so, das wissen wir, es gibt Menschen, die können nicht ausreichend lesen und schreiben und gut, dass es solche Angebote gibt, ohne dass man es noch persönlich anspricht. Das ist ja immer noch, nicht mehr ganz neu, aber immer noch relativ einfach mit der neuen Rechtschreibung. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der da nicht immer noch Unsicherheiten hat. Also da kann man es ansprechen. Das Problem ist tatsächlich das hängt damit zusammen, dass ich vorher angesprochen habe, diese negativen Selbstwerterfahrungen, die Menschen gehabt haben. Sie haben dann wirklich das Gefühl, ich kann es noch viel weniger als alle andere und ich werde es nicht lernen, weil ich es in der Schule nicht gelernt habe. Also und das stimmt, also zu jemandem sagen, du, ich, es könnte sein, du kannst da nicht genug lesen, das ist, wird mit unendlich viel Scham verbunden. Das ist tatsächlich schwierig. Aber informieren kann man über Angebote. Also wirklich ohne das, dass man gleich die Person mitnimmt. Das ist schon eine Möglichkeit, denn tatsächlich fehlt oft die Information eben darüber, dass es wirklich möglich ist, als Erwachsene lesen und schreiben zu lernen. Und dass es nicht bei einem persönlich liegt, wenn man es nicht gelernt hat. Und Einzelcoachings gibt es natürlich. Die sind nicht in der Initiative Erwachsenen, in diesem Förderprogramm drinnen, also die kosten etwas, aber tatsächlich ist es so, dass es für viele Menschen sehr viel leichter ist und auch schneller geht. Also das ist möglich, da darf ich Sie dann ans Alpha-Telefon verweisen, dort liegen so Sticker, da steht die Telefonnummer drauf. Und da ist für viele Menschen wirklich leichter, also wenn man sich nicht, weil es besteht ja immer auch diese Angst, wie treffe ich in dem Kurs. Ja.
Und außerdem, glaube ich, geht es wirklich einmal prinzipiell um die Enttabuisierung dieses Themas. Also ich merke das jetzt waren so viele, also wir haben in Wien, also in Wien ist der Film schon gestartet, wir haben da ein ziemlich großes Medienecho gehabt, die Medien haben sich da ziemlich draufgestürzt auf das Thema und mir erzählen so viel Leid, dass sie jemanden kennen, ja, und die Sabine hat mir erzählt, dass jetzt irrsinnig viel bei dir auch angerufen wird im Alpha-Telefon. Das heißt, ich glaube einfach, wann das Thema da rausgeht und wann die Gesellschaft drüber redet, dann ist das auch nicht mehr so schlimm. So wie der Conny. Der Conny hat am Anfang uns ganz wenig erzählt. Und wir haben ungefähr, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht, bis du auch dieses Trauma mal aufgearbeitet gehabt hast und bis dass du einfach bereit warst, auch mal über das zu reden, ja. Weil das ist heftig und ich glaube einfach, wenn man das enttabuisiert und wenn die Leute über das reden, wie ich sage Albe, ich mache so viele Fehler bei den E-Mails. Wenn ich E-Mails schreibe, aber mir ist das eigentlich wurscht, weil ich habe immer einen Ansatz in Deutsch gehabt, ja. Und man schreibt halt jetzt ganz arg schnell und man macht Fehler und man weiß ja, okay, im E-Mail schickt man ganz schnell ab, das lässt man nicht 5-mal durch. Und ich habe eine Freundin, die ist Fotografin und die ist Legasthenikerin und die sagt, ich schreibe kein einziges E-Mail, weil ich so Angst habe, dass ich Fehler mache. Also es hat auch was mit diesem Bewusstsein zu tun, glaube ich, oder?
Bitte.
Ich möchte noch mit die Frage an den Conny, ob im Dialekt geschrieben oder Hochsprache geschrieben lieber ist, die stellt sich ja doch eigentlich gar nicht. Die geschriebene Sprache ist doch immer Hochdeutsch. Ja, der Vitus Mostipf ist, oder literarisch gibt es.
Das Hochdeutsche, das was das Hochdeutsche ist, das muss ich schon anzeigen. Ich bin in der Steiermark, bin erst 2009 nach Linz gekommen und ich habe das Steirische drinnen und das Böllerei halt auf Deutsch gesagt, aber in der Steiermark haben wir auch Hochdeutsch gelernt, aber das ist bei mir nicht reingegangen.
Aber das ist ja nur die gesprochene Sprache, schreiben tun sie ja immer Hochdeutsche, können ja nicht Steirisch schreiben, oder?
Ja, das nicht, aber normal ist, wir schreiben halt nie können, muss auch am Anfang auch nicht.
Aber auch jetzt nicht?
Nein, jetzt kann ich schon schreiben mit das, aber das ist Hochdeutsch, kann
aber
schon.
Nicht Steirisch weiter.
Nein, das Steirisch nicht. Nein, das Hochdeutsche geht schon bei mir. Ja. Das haben wir jetzt ja kein Problem mehr.
Aber das ist auch eine Hürde, oder? Das ist dann auch eine Hürde.
Ja, das ist eine gescheite Hürde gewesen.
Ja, ja. Gibt es noch eine Frage? Ja, bitte gerne.
Ich hätte sogar zwei Fragen, und zwar die erste an die Frau Muckenhuber.
Ja?
Und zwar, wie schätzen Sie das ein, so den Aspekt von der sozialen Vererbung, also dass wenn jetzt schon zum Beispiel die Eltern nicht wirklich so ungehemmt schreiben und lesen können, dann hat das ja sicher Einfluss auf die Kinder, dass man denen das nicht weitergibt, dass das was Besonderes ist. Und die zweite Frage wäre an Sie, wie Sie zu dem Thema gekommen sind, weil seit 2008, das heißt 7 Jahre jetzt eigentlich und sehr lange Zeit, also was hat Sie da so lange motiviert?
Dankeschön.
Dann fange ich gerne an, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein Phänomen, was sich ganz stark sozial reproduziert und was auch viele, viele, viele Teilnehmende erzählen. In meinem Elternhaus gab es keine Form von Schriftlichkeit. Im Nachhinein wird das dann oft interpretiert, wahrscheinlich konnten meine Eltern oder meine Mutter oder mein Vater selber nicht ausreichend lesen. Und Teilnehmende, die am Anfang so einen Kurs einsteigen, noch nicht lesen und schreiben können und Kinder haben, oft sind Kinder oder der Schuleintritt von Kindern eine Motivation, in den Kurs zu gehen, die sagen natürlich auch, bei mir gibt's keine Bücher, denn ich will nicht, dass mein Kind draufkommt, dass ich nicht lesen kann. Ich sage, Mama, lesen vor oder Papa, lesen vor und ich kann es nicht. Also dadurch sind natürlich die Chancen der Kinder, wieder nicht ausreichend lesen und schreiben zu lernen, sehr hoch. Dann besteht ein gewisser zu respektvoller Abstand von der Schule, ja, also es wird nicht mit der Schule kommuniziert, sondern eher zum Schutz der Kinder auch gesagt, Losner ist ja nicht so wichtig, ja, Schule, solche Dinge, also da haben Sie recht, das ist so, das reproduziert sich stark, darum ist auch nicht eine Änderung im Schulsystem der einzig mögliche Weg, dem Problem zu begegnen, sondern Alphabetisierung, Basisbildung für Erwachsene ist auch tatsächlich Prophylaxe, ja, für deren Kinder.
Zu meiner Motivation, also meine Schwester arbeitet im Alphabetisierungsbereich, die lebt in Frankreich. Ich bin immer wieder mal in Frankreich, versuche seit 15 Jahren Französisch zu lernen. Und in 2 Jahren gehe ich wieder in die Schule, 5 Wochen, verlernst dann wieder die nächsten 2 Jahre. Und da wohne ich immer bei ihr. Und die kam dann eines Abends nach Hause und hat gesagt, stell dir vor, was halt passiert ist, es ist unglaublich, ich kann nicht essen, ich muss alle meine Kolleginnen anrufen, ich bin total aufgeregt. Eine 65-jährige Frau hat nach 8 Jahren zu lesen begonnen. Die macht das jetzt wirklich schon lang. Ja? Und dann war die so aufgeregt und hat sich so gefreut. Und dann habe ich gesagt, boah, ist ja arg. Ich habe das gar nicht gewusst. Ja? Und dann durfte ich am nächsten Tag da mitgehen. Ja? Und dann habe ich diese Frauen kennengelernt. Und was mich total interessiert hat, einerseits schon auch das, dass man das noch lernen kann. Das ist so etwas Positives, das ist so etwas Schönes. Und das andere ist das, die Geschichten dahinter. Warum können sie es nicht? Was ist da passiert? Ja. Und ich fand es halt auch, also ich finde einfach, und dann kommt das Politische dazu, dass ich mir gedacht habe, das ist total wichtig, das muss erzählt werden. Und ich habe mir dann gedacht, gut, ja, jetzt schauen wir mal, ob ich die Kohle zusammenkroppen kann. Und ich habe es tatsächlich gekriegt.
Ja, jetzt haben wir denn vom Kurz schon was gesehen, oder?
Nein.
Haben wir noch nicht? Gibt es da keinen Ausschnitt, oder?
Drin.
Ach so, okay.
Ich habe nicht extra einen Ausschnitt vom Kurz mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, die ist eh so exponiert im Trailer. Okay. Und wenn man dann den Film, also wenn man jetzt schon vorher alles sieht, dann schaut man sich doch
ganz klar, nicht ganz klar.
Aber es geht eben auch bei Kurt, ist die Geschichte, es ist die Geschichte zwischen Vater und Sohn. Und der Kurt hat versucht, für den Sohn, der vorher bei der Mutter gelebt hat, das Sorgerecht zu kriegen. Und da haben wir dann auch das begleitet, was es bedeutet, wenn er als nicht so gut Lesender und Schreibender, weil gar nicht kann er es ja auch nicht, wie es ihm da geht und ja, und was das Gesetz dann sagt und die Richter dann sagen. Also er hat das Sorgerecht nicht gekriegt. Aufgrund dessen, dass sie sagen, er kann zu wenig lesen und schreiben, er könnte seinen Sohn nicht unterstützen. Er ist ein wundervoller Vater. Und er kann wahnsinnig toll für ihn sorgen. Und wir zeigen den Film am Sonntag den Richtern.
Sehr gut. Bitte.
Ich hätte auch eine Frage. Man hört ja immer heutzutage mit den Handys, dass Kinder, die eigentlich sehr wohl lesen und schreiben können, durch diese Kurzsprache oder dieses kurze SMS eigentlich die ganzen Fähigkeiten wieder verlieren. Die haben ausdrucksweise, die äußerst kurz und prägnant eigentlich schon ist, aber mit diversen Kürzeln und dergleichen. Und wenn ich heute das sehr viel unternehme und sehr viel da im Handybereich herumwurschtle, dann ist es überhaupt kein Wunder, dass da eigentlich keine normale Sprache, kein normaler Schriftverkehr entsteht, sondern da wird einfach nur mit kürzesten Worten und kürzesten Kürzeln trotzdem Verständnis erzeugt und alle, die da partizipieren, verstehen das.
Ja, genau, die verstehen das. Die haben eine eigene Sprache, Mehrsprachigkeit. Ich persönlich setze große Hoffnungen auf diese Sprache, die in dem Konsum über die Kommunikation mit den neuen Medien entsteht. Ich hoffe, dass diese Bedeutung von Richtigschreibung etwas abnimmt. Und letztlich denke ich, die Bedeutung von Sprache und auch von schriftlicher Sprache ist, das miteinander kommunizieren zu können, Informationen zu geben, Informationen zu erhalten, auch Emotionen auszudrücken und so weiter. Das können die Jugendlichen perfekt, ja? Die können das perfekt. Die Frage ist nur, ob sich die Gesellschaft schnell genug ändert, dass sie auch was haben von dieser Kompetenz, die sie da erwerben. Also ich bin bekennende Nicht-Gegnerin von Handys und Medien. Ich denke, auf jeden Fall als Ergänzung ist es sicher wichtig und es sollte auch die Berechtigung, das ist, diese Sprache verstehen viele Pädagoginnen nicht. Ja? Also da sind die Jugendlichen den Pädagoginnen überlegen und erfahren für diese Kompetenz, die sie haben, keinerlei Wertschätzung. Ja? Das finde ich sehr bedauerlich und ich hoffe, dass sich da was ändern wird. Ja? Es gibt ja diese politische Diskussion. Ich bin schon dafür, dass man auch Literatur lesen kann und das lesen kann, was man lesen können will. Aber auch diese Sprache kann ein Zugang zur Schrift sein. Ich schaue gar nicht zufrieden aus. aber die Frage höre ich oft.
Ja, bitte noch eine Frage hier.
Sie haben ja vorher gesagt, dass unter diesen Teilnehmern dieser Grundkurse oder Basisbildungskurse auch Menschen sind, die eine Hauptschule, einen Hauptschulabschluss haben. Und mich würde es interessieren, wie bekommt man da ein Zeugnis, wenn man, also wie funktioniert es mit 14? Also wenn ich jetzt an meine eigene Schule zurückdenke, wie geht es, dass ich da ein Zeugnis kriege? Ein positives.
Ist recht spannend, ja. Aber es scheint zu funktionieren. Also es gibt Strategien, dass man, also wirklich viel abschreiben zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Sehr, sehr brav sein ist auch eine Möglichkeit. Ja, das kommt ja auf die Pädagogen, Pädagoginnen drauf an. Und wir hatten auch einmal eine Anfrage von einer Frau, die einen Basisbildungskurs gesucht hat und gesagt hat, sie kann nicht ausreichend lesen. Die hatte Matura und sie wollte gerade auf die pädagogische Hochschule gehen und die Lehrerin werden, braucht aber vorher den Kurs, damit sie dann nochmal lesen kann. Ja? Also auch Matura kann man kriegen, ohne dass man ausreichend lesen und schreiben kann. Das sind natürlich Einzelfälle, ganz klar. Ich denke mir, dass da versorgt natürlich schon das pädagogische System, ja. Aber das kann auch versagen bei 25 Kindern in der Klasse oder noch mehr. Und wenn dann die Kinder dementsprechend schlau sind, ja, und versuchen, das nicht können zu verstecken, dann kann das funktionieren, ja. Je schlauer die Kinder, umso besser funktioniert das.
Und je größer die Klassenanzahl ist, also die Schüleranzahl ist, also.
Und mag vielleicht, bei manchen Pädagoginnen und Pädagogen auch die Angst mitschwingen, ich habe das dann dem Kind nicht wirklich beigebracht. Ja? So, das ist ja auch eine Form von Outing. Ja?
Der Herr da hinten, bitte.
Ich hätte an den Conny noch eine Frage als Erwachsener, was ist schwieriger oder schlimmer, nicht lesen zu können oder nicht schreiben zu können? Wo schwindelt man sich leichter durch? Beim Nicht-Lesen, indem man fragt zum Beispiel, oder beim Schreiben? Was gibt es da für Alternativen des Durchschwindelns zum Beispiel?
Das Durchschwindeln von Lesen und Schreiben als Erwachsener. Und du hast keine Eltern mehr und du hast keine Freunde nicht. Du stehst da allein. Du kannst, dort musst du jedes Mal, ob du jetzt einen Kurs besuchst oder überhaupt keinen Kurs besuchen tust, musst du sagen, da tust du dich noch komplett schwach. Weil du kriegst noch einen Rechner und Mahnungen und du kannst es nicht lesen, um was da geht. Und dann kommt da so ein Vertreter oder sonst irgendwas und du unterschreibst und dann kannst du länger mal breite zahlen. Und das ist ja die Betrüger noch. Und dann, aber nur muss ich eins sagen, als Erwachsener tust du nur schwerer als als Jugendlicher. So, zwischen bei mir war es so, zwischen 16 bis 27, da haben wir durchgeschwindelt. Weil ich das Bundesjahr gemacht, ich habe sogar einen Führerschein gemacht, mit 22 Jahren, aber nur mit am 6.12.1990 habe ich einen Führerschein gemacht und da habe ich auch nicht gesagt, dass ich lesen und schreiben kann, ich habe einfach durchgeschwindelt. Und ich bin durchgegangen, bin erstmal bei der Prüfung durchgekommen. Und da haben alle zu mir, meine Freunde, zum Beispiel mir aus dem Salzdorf, mich kennt haben, das Dorf, die haben mir gesagt, das gibt's ja nicht, du kannst ja nicht lesen, du hast denn schon einen Führerschein gemacht. Also das war Lotterie gewesen.
Das heißt, beim Führerschein mit dem Multiple-Choice-Verfahren, die Kreuzeln zu machen?
Nein, bei mir, das war Frühzeiten, es war so, es war eine Karte zum Ziehen, und ich habe den Kurs nicht als 14-Tage-Kurs gemacht, ich habe einen Monatskurs gemacht. Und den Monatskurs, da habe ich immer mehr aufgepasst, was der Kursler gekriegt hat und das, aber ich habe nichts mitgeschrieben, ich habe gar nichts mitgeschrieben. Ich habe nur hingekreuzelt, dass ausschaut, dass ich schreibe, aber der Prüfer hat zu mir gesagt, das gibt's noch mal nicht. Am Schluss habe ich gesagt, ich habe einen Führerschein geschafft, dann habe ich gesagt, ich bin Analphabet. Dann habe ich ein bisschen geschaut. Und dann ist es aber, da haben sie mir nicht mehr weggenommen können, einen Führerschein auf der Stelle und ich habe ihn geschafft. Das erste Mal. Und meine Brüder waren alle angefressen.
Ja,
und jetzt muss ich eins sagen, als Erwachsener, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, mit Frühzeit, kam ich die nicht durch. Weil ich bei der Österreichischen Bundesbahn habe ich mir auch was gemacht, wo ich wirklich das nie wieder tue, weil dann meinten sie mir die Österreichische Bundesbahn auch nicht genommen. Und da gibt es einen Zeugnisbericht und das habe ich wirklich da. Ich habe meinen rechten Daumen gebrochen und dass ich durchgekommen bin bei der Österreichischen Bundesbahnaufnahme. Und ich muss eins sagen, das tue ich sicher nie wieder. Weil was ich jetzt merke, bei der Österreichischen Bundesbahn, wenn ich jetzt in Linz bin, habe ich jetzt hoffentlich durch das Wissenstum, das mir jetzt geholfen haben, dass ich jetzt mehr Arbeit habe und bessere Arbeitskollegen. Und die haben gesagt, hey Alter, was ist mit dir los? Du kannst ja lesen und schreiben, du brauchst ja nicht mehr einige ins Büro oder ich brauch dir nicht mehr eine Zeitung vorlesen, was du schaffst, weil ich fühle das schon lau aus. Und das taugt mir mehr. Nur als Erwachsener, nein, kommst du nicht mehr durch. Weil du bist nicht mehr höchst Jacke und das will ich nicht sein. So ist es in Ordnung, fertig oder wollen Sie noch weiter wollen?
Ja, ich komme aus der Erwachsenenbildung. Ich war 18 Jahre lang Ausbilder und Weiterbilder in der Infrastruktur der Österreichischen Bundesbahn. Und damit Sie ein Größenverhältnis wissen, ich habe immer die Eröffnungsseminare der verschiedensten Berufsgruppen in der Infrastruktur, das heißt Fahrdienstleiter, Stellwerker, Verschieber und so weiter und so fort. Und ich habe in diesen Jahren der vielen Jahre die Erfahrung gemacht, wie die ÖBB aus Sicherheitsgründen gewisse schriftliche erforderliche Maßnahmen eingeleitet hat, jeder Prüfer auch schriftliche Dinge zum Bringen hat müssen, dass sich da eine Welt aufgetan hat, das war unvorstellbar. Wir haben Gott sei Dank die Rechtschreibregeln außer Kraft gesetzt, das muss ich schon sagen. Wir haben zum Teil phonetische Antworten bekommen, wirklich,
weil die Sprache war da von Dialekt und Hochdeutsch. Also wir haben wirklich Schreiben zu, ich rede jetzt von einer halben Seite, A4, da war phonetisch das aufgeschrieben, da hat man gewusst, nachdem ich in ganz Österreich unterwegs war, der ist jetzt aus dem Steirischen oder aus dem Wienerischen. Man hat nicht mehr auseinandergekannt oft die Schwierigkeit, und die Menschen haben sich aber eigentlich unheimlich viel mitgemacht, und das Bezeichnende war aber, das waren echt gute Verschieber. Das waren echt gute Mitarbeiter. Die haben unheimliche Merkfähigkeiten gehabt. Die haben sichere Arbeit geleistet, durch und durch. Das muss ich schon sagen. Oder da habe ich jemanden, der hat überhaupt nicht schreiben können. Der hat eine tolle Unterschrift gehabt, wie ein Doktor. Sag ich, wo hast du die her? Da hat er gesagt, die habe ich mir angelernt. Und der hat wirklich eine Merkfähigkeit gehabt, unwahrscheinlich. Der hat aber trotzdem ist an dem gescheitert, dass er plötzlich schreiben hat müssen. Und darum war das meine Frage. Nicht lesen können ist ein Teil. Das ist die Studie. Nicht schreiben können, da haben sie überhaupt keine...
Nicht in Österreich, Deutschland schon, ja.
Okay. Also, alles Gute für den Conny und sein Team.
Ja. Ich möchte jetzt darauf antworten, ich meine, das, was Sie erlebt haben, ist ja genau das, ja, das Problem, dass das Schreiben können, die Schriftlichkeit so stark überbewertet wird bei uns, ja. Lernen Sie erst einmal lesen und schreiben und dann schauen wir nach, was du sonst noch kannst. Sie haben dankenswerterweise gesagt, das sind gute Verschieber, ja. Das waren vollwertige Menschen sowieso und auch auf ihrem Arbeitsplatz, ja. Gar nicht notwendig, dass sie schreiben können. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, ja. Ich meine, man kann auch funktionieren, ohne dass diese Schriftlichkeit so stark bewertet. Denn ich als Basisbildnerin traue mir das jetzt wirklich zu sagen. Es soll schon jeder, der möchte und der glaubt, der braucht das Lesen und Schreiben können. Wir könnten aber auch schon schauen und überlegen, welche Mechanismen, welche Strukturen könnte es in einer Gesellschaft geben, sodass nicht jeder wirklich blöd dasteht, wenn er nicht lesen und schreiben kann, weil das heißt es nicht. Ja? Da gibt es ganz, ganz viele Kompetenzen und Fähigkeiten.
Es ist lustig, weil wie wir Drehgenehmigung angefragt haben bei der ÖBB, da habe ich zuerst gesagt, der Conny macht einen Abendkurs. Ich wollte nicht sagen, irgendwie, dass er in einen Alphabetisierungskurs geht. Und dann ist der zum Conny gegangen und hat ihn gefragt, was das für Filmteam ist und was die machen. Dann hat der Conny die Geschichte erzählt. So wurde er geoutet in der Firma. Und dann kam aber dieser Herr Brunnmeier, den ich sehr schätze, kam dann zu mir und hat gesagt, ich finde das total klasse, was ihr macht. Und der Conny, er ist eh nicht der Einzige. Wir haben viel davon. Und das fand ich so super. Also nämlich auch, wie die offizielle ÖBB sozusagen reagiert hat und gesagt hat, und Conny, jetzt, Sie unterstützen die ja wirklich, oder?
Die Österreichische Bundesbank in Linz, die haben es so unterstützt. Der Paul Gmander hat angefragt und jetzt ist schon der Markovic zu mir gekommen. Du, wann machst du denn die Prüfung? Ich sagte, die erste Prüfung ist am 29. April, die ist jetzt. Und ich sagte, es tut mir leid, ich traue mich nicht drüber. Ich mache den Kurs nur mal, vor dass ich einen Fleck kriege, dass ich durchfällt, habe ich gesagt, nein, ich traue mich nicht, weil es sind wirklich Haufen Sachen zum Lernen. Und dann habe ich zum Markovic gesagt, sind Sie mir nicht besser, Markovic? Ich weiß, dass Sie dir das sponsern für mich, aber ich sagte, den 480 Euro, was ich jetzt zahle, die zahlen wir selber und bei nächsten Prüfung, was ich wirklich antrete, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Heidelbahn, das taugt mir, dass man sieht, die Beine hat ins Gesicht so, sie trauen sich nicht drüber, sie machen den Kurs nur mal, wissen Sie, was ich tue? Wenn Sie die Prüfung haben, sind Sie bei meinem Büro rein und dann reden wir unter vier Augen. Und das weiß ich jetzt, weil das hat mein Teamleiter mir schon gesagt, du hast den grünen Arsch gekriegt. Und ich hoffe, dass es in dem Juni schafft, die Prüfung. Aber Folgendes, Sie kennen meine Eltern, glaube ich. Sie haben meine Eltern kennt. Sie kennen mich sicher, im Familiennamen Hildbrand. Ja.
Den Trailer gesehen und die Problematik. Eins muss ich von mir aus sagen, ich war das erste Mal so geschockt, wie jemanden quasi wie jemand nicht schreiben hat können. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Und dann habe ich mich eigentlich viel beschäftigt mit Lerntechniken, in Linz zum Beispiel Frau die Doktorin Macedonia und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, wie ich jetzt das gesehen habe, ich schaue mir das einfach an, höre mir das an und es freut mich, dass sie dabei sind einfach. Ja. Dass sie sagen, ja, das war so und ich tue was und ich kenne wen und der hilft mir. Das, und wegen dem bin ich da. Ich bin wegen ihrer Ausführungen genauso hier über diese wissenschaftlichen Arbeiten, ja. Aber es ist ein langer Weg, bis das dort ankommt, wo der Conny sitzt, ja. Wegen dem bin ich da, dass ich ein bisschen was höre oder mitnehme, ja. Oder übers Filme machen, ja. Ich habe gelesen, was für Filme sie gemacht haben, oder Assistentin waren, ja. Also, das sind lauter Filme, die was im Movimento gezeigt werden. Also das schaue ich mir auch an. Und da sind auch Filme dabei, die was nicht viel erreichen. Ja. Und ich habe mir gedacht, Kepler Salon war schon ein paar Mal, es hat schon mehr Andrang gegeben, muss man auch sagen. Aber es ist ein wichtiger Beitrag, den sie sich leisten.
Aber bei solchen
Worten. Ich kenne ihre Eltern nicht.
Nein, das ist halt aber bei der österreichischen Aufnahme, da hat es nur Kosten. Bis zum Bauzug 203, das war ein Sötztal noch.
Der Sötztaler Bauzug, den kenne ich schon, ja.
Ja, und da mit denen habe ich angefangen. Da ist das höchst so weit.
Und da sind sie Linz das erste Mal auf 735 hinten gestanden.
Genau, das stimmt.
Okay.
Ja, da kenne ich sie.
Ja. Eine oder zwei Fragen können wir noch einplanen, wenn jemand noch was oder ein Statement abgeben, muss ja keine Frage sein.
Keine.
Gar nichts mehr.
Ich habe noch.
Ja, bitte.
Der Film wird im Crossing Europe am 25. präsentiert und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alle kommen. Und zwar nicht im Movimento, sondern im Ursulinensaal.
Okay, im großen
Saal. Die Premiere um 20.30 Uhr. Ja. Und dann läuft er auch regulär im Kino. Im Movimento.
Also nachher im Movimento, aber die Premiere ist im Ursulinen.
Im Ursulinenhof und dann läuft er nur ein zweites Mal am 28. um 14 Uhr.
Okay.
Und er ist nicht nur traurig, er ist auch witzig.
Ja. Eine Frage noch, bitte.
Ich möchte noch was sagen zu den älteren Damen. Ich fühle mich auch angesprochen als ältere Dame. Ich war in Wien am Flughafen und da war so eine lange Schlange beim Check-in. Und dann habe ich gesehen, da gibt's Automaten, da kann man das machen. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie geht es. Und habe die jungen Mädchen gefragt, die daneben stehen, ob sie mir helfen können. Und sie haben es für mich gemacht. Also so wie da im Film.
Das fand ich auch das Schöne an diesem Beispiel. Also dass es eben was ist, was ich eigentlich kenne, von mir selber auch, wenn ich im Ausland bin und irgendwo anders mit anderen Maschinen beschäftigt bin. Und ich tue genauso wie der Conny. Und da geht's mir auch. Also ich frage einfach jemanden, dass er mir hilft. Ja? Und das ist eben viel diffiziler. Ja?
Ich habe da mal eine andere Lösung gefunden. Ja? Ich wollte mich nicht anstellen und meine Boardingcard selber austippen und den Pass rausnehmen und die Ticketnummer und alles eintippen. Eine Tasche und zwei Gepäckstücke und habe gedacht, das mache ich nicht. Der Flug kostet eh so viel Geld und bin einfach zum Schalter gegangen und sie hat gesagt, das müssen Sie dort machen. Es war in Frankreich auch. Habe ich gesagt, ich kenne mich nicht aus. Hat sie das Gesicht zwar verzogen, aber sie hat es mir gemacht. Also habe mir gedacht, ich sehe das nicht ein, dass ich mich da jetzt noch plagen muss und das wollte ich auch nicht. Also so musste sie mir fast helfen. es gibt immer Möglichkeiten, aber natürlich, wenn man selber alles machen kann oder wenn man alleine dort steht, ist es sicher besser, wenn man lesen und schreiben kann. Und ja.
Ich muss nur was sagen.
Bitte, gerne.
Ich finde das so klasse. Ich weiß nicht, wer hier alles aus der Basisbildung ist, aber ich finde das so klasse, was ihr macht. Wirklich. Auch dieser Unterricht, das ist so anders, als ich es aus der Schule kenne. Ja, es ist irgendwie, es wird auf die Leute eingegangen. Man kann mit dem Material lernen, mit dem man lernen möchte. Ich finde das ganz, ganz toll. Und wenn ihr jemanden kennt, der so ein Problem hat, dann schickt ihn hin, weil er kommt sicher wieder, weil es macht Spaß auch.
Ja. Oder gib die Telefonnummer weiter.
Diese Telefonnummer
diese rettet. Alpha-Telefon und da gibt es jede Information, die man haben möchte.
Ja, dann sagen wir vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant und auch lustig, weil Sie das betont haben. Und wir sehen uns vielleicht die eine oder andere beim Filmstart im Ursulinenhof. Ja, dann danke vielmals fürs Kommen. Moment, wir hören Sie nicht.
Am 25. April um 20.30 Uhr und es werden alle Protagonisten da sein. Und da kann man viele Fragen stellen.
Ja, wunderbar, dann nochmals herzlichen Dank. Mir bleiben jetzt noch zwei Aufgaben. Ich möchte die nächsten Kepler-Salon-Themen bekannt geben. Gleich morgen gibt es eine Kooperation mit der KTU in Linz. Und zwar geht es da um das Thema Tora-Rollen und ihre Botschaften. Zu Gast ist Franz Hubmann. Er ist Professor Emeritus für alttestamentliche Bibelwissenschaft. Und das findet nicht hier im Kepler-Salon, sondern in der KTU statt. Und zwar um 18.15 Uhr schon im Hörsaal Nr. 5 in der Bethlehemstraße 20, glaube ich. Ja? Also das ist gleich morgen und, sind Sie auch dort? Okay. Unglaublich, ja. Der nächste Kepler-Salon in diesen Räumen ist am Sonntag. In Residence heißt das zum Festival 4020. Das ist ein wunderbares Festival, das es seit vielen Jahren gibt in Linz. Leider nicht allzu bekannt, aber wer das einmal genossen hat, ist begeistert. Diesmal geht es um persische Musik rund um Persien und der besondere Schwerpunkt wird dabei sein, die Musik der Sufis. Und es sind die Artists in Residence am Sonntag Vormittag um 10.30 Uhr hier im Kepler-Salon. Ja, danke fürs Kommen. Bitte noch Gespräche an der Bar. Bis um 22 Uhr ist geöffnet. Herzlichen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.